Die Stimmung kippt. Prominente schreiben einen offenen Brief an Kanzler Scholz und auch die Volksseele kocht. Denn eine gerade losrollende Welle von Gaseinsparungen, vor allem im Osten, droht dem gemeinen Bürger gehörig die Stimmung abzukühlen. Frieren für den Frieden. Ein Schreckensszenario, das bereits jetzt seine realen Schatten vorauswirft. Duschen am Abend nur von 17 bis 21 Uhr. So sieht die schöne neue Welt des Wertewestens aus, die uns die Ampel vor ihrer Wahl garantiert so nicht versprochen hat. Und wie sehr es rumort in der Republik, darüber spreche ich heute mit dem ausgezeichneten Kenner der Volksseele, dem Mann, dessen Stimme im Ohr bleibt. Ihr dürft gespannt sein. Mein Name ist Norbert Fleischer. Herzlich willkommen zu Junost. Und bei mir ist jetzt hier der Mann mit der Stimme, der Mitherausgeber der Neuland-Rebellen und der Herausgeber des Podcasts Wohlstand, Wohlstandsneurotiker. Ja, hallo Tom Wellbrock, ich grüße dich.
Hallo Norbert, ich grüße dich auch. Ja, Wohlstandsneurotiker, genau. Das S, da legen wir schon gesteigerten Wert drauf. Und das ist auch noch im Singular gehalten. Wir sind zwar die Macher des Wohlstandsneurotikers, aber der Podcast selbst heißt Wohlstandsneurotiker. Also eigentlich alles richtig gemacht, es ist ja kompliziert bei uns. Und vielen Dank für das Kompliment mit der Stimme natürlich.
Ja, na, wir kennen ja deine Stimme alle von den Nachdenkseiten. Ja, eine Stimme, die im Ohr bleibt sozusagen. Aber du hast auch was dazwischen, zwischen den Ohren. Das merken wir an den Inhalten, die du produzierst. Aber ich habe erstmal eine ganz praktische Frage an dich, Tom. Ja. Hast du schon deine Heizung runtergedreht und den Drehknopf abgeschraubt für den Winter?
Nee, habe ich bisher noch nicht dran gedacht. Also im Moment benutzen wir die Heizung ja auch nicht. Aber tatsächlich ist das ein ausgesprochen guter Hinweis. Also ich werde das machen, auch um mich selbst ein bisschen zu disziplinieren. Nicht, dass ich dann womöglich noch auf die Idee komme, die Heizung dann doch irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen einzuschalten oder so. Das kann es ja nicht sein, das kann ja keiner wollen. Also von daher, ja, nee, ist ein guter Tipp, vielen Dank, mache ich.
Weil es ist ja so, jetzt ist durchaus in diesen Zeiten, die ersten Stadtwerke in Deutschland, vor allem hier in Sachsen, fangen bereits an, die Heizung abzudrehen. Zum Beispiel die Stadtwerke Marienberg, die drehen den Mietern den Gashahn zu. Man muss dazu wissen, Marienberg befindet sich auf dem Kamm des Erzgebirges. Hier in Sachsen an der Grenze zu Tschechien, da kann es also auch schon mal nachts recht frisch werden. Und die Fernwärme ist erstmal bis Ende August komplett abgeschaltet. Aber damit nicht genug. Wir haben natürlich auch noch, Sachsen wäre nicht Sachsen, wenn es das gleich richtig machen würde. Wir haben natürlich auch noch hier in Dippoldeswalde, das ist im Raum Dresden, auch an der Grenze zu Tschechien. Und da ist kein warm Wasser, beziehungsweise warm Wasser Montag bis Freitag von 4 bis 8, von 11 bis 13 Uhr und warm duschen, um dann ins Bett zu gehen, von 17 bis 21 Uhr unter der Woche und am Wochenende der unvorstellbare Luxus sogar schon von 16 Uhr bis 21 Uhr.
Ja.
Ich habe die Sendung genannt, die Stimmung kippt. Hast du den Eindruck, dass die Stimmung kippt, dass die Leute sich das gefallen lassen?
Also noch nicht so sehr, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Also in Anbetracht dessen, was im Moment ist ja omnipräsent der Robert Habeck, der ja Dinge verkündet, über die wir dann vielleicht später nochmal sprechen können. Und insofern, nach dem, was er so raushaut, würde ich eigentlich fast erwarten, dass die Stimmung schon viel weiter gekippt sein müsste. Ich will aber ganz kurz so ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil natürlich die beiden Beispiele, die du gebracht hast gerade, die muss man natürlich kritisieren, ganz klar, überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite ist es vielleicht nicht mal so ganz unvernünftig, Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber wenn es tatsächlich so ist, wie Habeck es ankündigt und befürchtet, dass die Energiepreise um 3, 4, 5, 6-fache steigen, ist es natürlich tatsächlich so, dass dann irgendwann letztlich die Leute faktisch nichts anderes mehr bezahlen können. Und wenn sie nichts anderes mehr bezahlen können, dann entsteht natürlich sowieso eine Kette von Wahnsinn, der dann in Gang gesetzt wird. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man auch sagen könnte, gut, das tut zwar jetzt weh, aber vielleicht sind dann die, die jetzt sozusagen sanktioniert werden, so muss man das ja sehen, vielleicht sind die dann tatsächlich später in der Situation, dass sie nicht ganz so hart getroffen werden wie die anderen, die mehr oder weniger jetzt zwar theoretisch darauf vorbereitet werden, aber vielfach sicherlich ihr Verhalten auch gar nicht verändern werden. Nicht, dass es falsch verstanden wird. Ich will natürlich damit die Politik, die hier gemacht wird, nicht im Entferntesten in irgendeiner Form rechtfertigen. Aber es ist zynisch gewissermaßen, wenn man tatsächlich sagt, okay, also wenn die jetzt reguliert werden, haben die vielleicht später weniger finanzielle Belastung zu tragen, als die, die nicht reguliert werden. Also wie gesagt, es ist in höchstem Maße zynisch, aber so kann man es tatsächlich auch sehen.
Ja, okay, also vom Grundsatz her kann ich dir da zustimmen. Ich gebe nur zu bedenken, also die Leute, die im Sommer die Heizung nicht verwenden, ist ja eher die Mehrzahl. Das heißt, die sparen da nicht. Die sparen da sowieso im Sommer Gas. Das betrifft jetzt nur Leute, die wirklich im Sommer heizen müssten. Zum Beispiel Leute mit Kleinkindern, die, wie gesagt, auf dem Berg wohnen, wo ganz oben, wo die Luft pfeift oder so. Ja, ja. Die sind von den jetzigen Einsparmaßnahmen betroffen. Aber ich glaube nicht, dass das, was da jetzt hier in Marienberg und Dippoldiswalde ist, dass das großartig Abhilfe schafft, um zu umschiffen, was da im Herbst und Winter auf uns zukommt.
Nein, natürlich nicht. Also das ist ja auch im Wesentlichen, denke ich, tatsächlich ein psychologischer Effekt, so wie wir es sowieso seit 2,5 Jahren mit einer Aneinanderreihung von psychologischen Effekten zu tun haben. Angst, Panikmache, schlechte Nachrichten, ausschließlich schlechte Nachrichten, eine Krise jagt die nächste und das wirkt sich natürlich psychologisch aus. Und die Betroffenen hier, und da hast du natürlich recht, das war sozusagen zu kurz gedacht, diejenigen, die jetzt sowieso nicht heizen, müssen im Prinzip auch nichts einsparen, zumindest im Moment nicht, weil sie ja nichts verbrauchen. Und diejenigen, die tatsächlich was brauchen, weil sie zum Beispiel in Gebieten wohnen, wo es dann nachts auch mal kälter werden wird, die sind massiv dann eben auch betroffen. Es ist pervers. Also.
Naja, jetzt sind wir ja nicht nur betroffen, was den Gasverbrauch betrifft. Es kommen ja bereits jetzt schon auch die ersten Tipps von der Bundesregierung, wie man Strom spart. Generell sehr praktische Tipps dabei hat übrigens NTV. Rechnet uns vor, was eine Fertigpizza kostet, die aufzubacken. Ich war ja schockiert, dass ich mir diesen Spaß nicht öfter gönne, weil es kostet nur 17 Cent.
Ja, wir wissen allerdings nicht, was die Pizza dann in Zukunft im Supermarkt kostet.
Ja. Das ist ja nicht mit eingerechnet. Der Pizza zum Supermarkt, ja.
Ja, ja. Ja, du hattest mich gefragt, ob die Stimmung kippt, ne? Das war die Ausgangsfrage. Ja, wie gesagt, ich hoffe es sehr und ich glaube, es gibt auch faktisch keine Alternative dazu, dass die Stimmung kippt, ob jetzt in der Bevölkerung oder in der Politik an einigen Stellen oder eben auch im medialen Betrieb. Anders als bei Corona ist es so, dass wir es hier meiner Meinung nach mit etwas sehr viel Schwerwiegenderem zu tun haben, wenn die Szenarien eintreten, die Habeck beschreibt, und dann ist wirklich jeder Einzelne betroffen. Also das ist schon eine andere Geschichte als die Frage, ist man jetzt infiziert oder nicht, oder erkrankt man oder nicht, oder kommt man ins Krankenhaus oder nicht, oder will man sich impfen lassen oder nicht, wenn tatsächlich, was sagt der Habeck? Er sprach von einem Lehman Brothers Effekt im Energiebereich. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich meine, das ist der größt anzunehmende Unfall oder die größt anzunehmende Krise. Und für mein Empfinden ist es halt so, dass in dem Moment, wo ich als politischer Verantwortungsträger auch nur auf den Gedanken komme, dass ob das jetzt passiert oder nicht, dass auf uns eine Lehman Brothers Geschichte im Energiebereich zukommen könnte, müsste ich unter normalen Voraussetzungen sofort umdenken und sofort sagen, halt, stopp, auf keinen Fall. Das ist ja wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Das hätte Folgen, die kann sich keiner ausmalen. Selbst die größten Profis können sich nicht ausmalen, was dann passieren würde. Und die Tatsache, dass er das nicht tut und stattdessen eigentlich ja sogar noch weitermacht mit den Szenarien, die er beschreibt und auch sagt, ja, also die Preise steigen, die Energiepreise gehen hoch auf das 5-6-fache, das kann alles passieren. Gleichzeitig aber sagt, also eine Preisdeckelung findet er jetzt irgendwie keine gute Idee. Bedeutet das ja, dass sowohl die Energieversorger, Uniper ist ja schon das erste Beispiel, die Energieversorger, die Stadtwerke und insbesondere natürlich die Menschen, also sie werden alle gleichermaßen darunter leiden. Ob das jetzt 1:1 weitergegeben wird von den Versorgern oder nicht, ist da sogar fast zweitrangig. Denn wenn die Versorger platt gehen, sind die Menschen, die Endkunden auch platt. Also ich kann diese Haltung einfach nicht verstehen. Ich verstehe es nicht, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, wie der Lokführer, der sehenden Auges mit auf 100 Kilometer klarer Sicht gegen die Wand fährt, ohne in Erwägung zu ziehen, anzuhalten.
Der sogar noch Gas gibt eigentlich, ne?
Also. Ja, klar. Ich habe hier vorhin dir auch diese Schlagzeile hier eingeblendet. Die Industrie bereitet sich auf eine herunterfahrende Produktion vor. Das hat auch Michael Lüders in seinem Video, in einem seiner Videos schon mal gesagt, dass er ganz große Befürchtungen hat, was da auf uns zukommt. Zum Beispiel der Chef von BASF soll gesagt haben, dass wenn keine Gaslieferungen mehr kommen, dass dann allein schon am Hauptstandort von BASF 40.000 Arbeitsplätze sozusagen von heute auf morgen weg wären. Und die deutsche Industrie besteht da jetzt nicht nur aus BASF. Ich denke da auch an die Autozulieferer, an die Chemieindustrie, an alles verarbeitende Gewerbe, alle, die irgendwie Wärme brauchen. Millionen Arbeitslose sind zu befürchten.
Ja. Ich fand es ehrlich gesagt bemerkenswert, dass der BASF-Chef einer der wenigen ist, die sich überhaupt kritisch geäußert haben und die überhaupt diese Sorgen mal in einem Interview formuliert haben. Insgesamt muss ich sagen, hält die deutsche Wirtschaft irgendwie extrem die Füße still. Ich meine, wenn wir uns mal erinnern, was damals los war, als der Mindestlohn eingeführt wurde, das waren 8 Euro, 8,50 Euro oder irgendwie sowas. Also jeder, der gefragt wurde oder auch nicht gefragt wurde, hatte jetzt irgendwie seine Botschaft in die Welt zu setzen, dass jetzt also wirklich alles zusammenbrechen würde, was dann ja auch gar nicht passiert ist. Und jetzt, wo es also wirklich richtig, richtig ernst ist, und es betrifft ja nicht nur die Energiebranche, das hast du ja gerade schon angedeutet, da geht es um Lieferketten, da geht es um verschiedene Branchen, verschiedene Materialien, es geht natürlich immer auch um Energie, aber auch um Produktion. Ausgerechnet jetzt kommt eigentlich fast gar nichts. Also das finde ich schon sehr, sehr merkwürdig. Und auch da würde ich mir wirklich wünschen, ja, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, kippt die Stimmung. Es wird Zeit, dass die Stimmung kippt. Aber es sind eigentlich nur so punktuelle Ereignisse, die man irgendwie mitkriegt, auch durchaus dann Medienberichte oder Videos, die du jetzt gezeigt hast, die aber ja teilweise auch schon aus dem alternativen Sektor kommen. Also im Mainstream hört man für mein Empfinden und liest und sieht man für mein Empfinden viel zu wenig Kritik an dieser suizidalen Wirtschaftspolitik, die Habeck, aber ja natürlich nicht Habeck allein, sondern die Bundesregierung insgesamt im Moment praktizieren. Also da ist für mich viel zu wenig Stimmungskippung eigentlich.
Ich stimme dir zu. Ich glaube aber, dass diese Entwicklung gerade richtig losrollt und sozusagen steil nach oben geht, weil die ersten Medien fangen jetzt bereits an nachzudenken. Die Volksstimme Magdeburg zum Beispiel hat dieser Tage berichtet, also nicht berichtet, es war eigentlich ein Kommentar über die Sanktionen gegen Russland. Der war so schön, der Kommentar, dass er sogar über die DPA lief. Und da möchte ich den natürlich unseren Zuschauern auch nicht vorenthalten. Man muss es deutlich aussprechen. Die Sanktionspläne der EU und den USA gegen Russland sind gescheitert. Anstatt Putin in die Knie zu zwingen und damit auch den Ukraine-Krieg zu entschärfen, steigen in Westeuropa die Preise weiter explosionsartig. Die Energieversorgung steht vor dem Kollaps und die Wirtschaft taumelt in die Krise. Im Kreml hört man schon die Korken der Krim-Sektflaschen knallen. Deutschland darf sich nicht in einen Verarmungswettbewerb hineinziehen lassen. Und mit leeren Durchhalteparolen, Klammer auf, Kanzler Scholz, Zitat, wir stehen zusammen, Zitat Ende, kann niemand sein Leben finanzieren. Hierzulande braut sich eine beispiellose Krise zusammen, deren Folge ein dauerhafter Niedergang Deutschlands bedeuten kann. Es gibt nur noch eine Lösung, jene Russland-Sanktionen, die letztlich den Menschen in Deutschland und in der EU schaden, müssen sofort beendet werden. Wenn die führenden Politiker von Ampel und Europäischer Union jetzt nicht den nötigen Realismus zeigen, wird es ein böses Erwachen geben.
Ja, unglaublich. Hinzuzufügen, ja.
Unglaublich, absolut, dass der gedruckt werden durfte, ja. In einer Mainstream-Zeitung, in der Magdeburger Volksstimme. Eigentlich mehr so leicht konservativ.
Ja, wobei ich denke, dass irgendwie leicht konservativ, das spielt tatsächlich in dem Zusammenhang wirklich keine Rolle mehr. Also, weil es ist ja egal, ob du jetzt konservativ versuchst zu überleben oder ob du links versuchst zu überleben oder ob du als AfDler versuchst zu überleben oder als was auch immer. Von daher ist es eigentlich egal, ob es jetzt von einem konservativen Blatt kommt. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich sogar positiv, dass es von einem konservativen Blatt kommt, würde ich eher sagen. Dann findet es eher noch dann Verbreitung und auch eine gewisse Anerkennung. Weil wenn das jetzt Wagenknecht gesagt hätte oder vielleicht irgendein AfDler oder was weiß ich nicht, auch Michael Lüders, dann hätte es gleich wieder geheißen, irgendwie böse und ist doch alles gar nicht wahr. Aber wenn das dann eher von einem konservativen oder liberalen Medium kommt, dann ja. Also ich hoffe, wie lange hast du denn gebraucht, diese Dinger zu finden da jetzt?
Diese kritischen Berichte. Das kann ich nicht sagen, aber ich bin Journalist, das ist mein Job.
Ich will darauf hinaus, also das sind natürlich Perlen, klar. Und das ist gut und wichtig, dass wir die dann hier auch vorstellen. Aber insgesamt bin ich nicht so optimistisch wie du. Du hast ja gesagt, es geht jetzt gerade erst los und die Stimmung kippt und hoffentlich hast du recht und ich mit meiner griesgrämigen, pessimistischen Sicht lieg komplett daneben. Aber wie gesagt, im Moment bin ich wenig optimistisch, auch weil ich eben kein Umsteuern, kein Umlenken sehe. Und dieser Kommentar, der hat's ganz genau auf den Punkt gebracht. Das ist genau das, worum es geht. Also man kann dem wirklich nichts hinzufügen. Ich möchte das auch gar nicht. Aber die politische Praxis, der politische Alltag zeigt uns eben was ganz anderes, eine Beratungsresistenz und ich weiß es nicht, ob es Russophobie ist oder, naja, ich habe so meine Ideen, was es sein könnte, aber Fakt ist, dass es da ja kein Umlenken zu geben scheint im Moment und wenn das nicht passiert, dann fahren wir richtig, richtig gegen die Wand und dann werden wir wahrscheinlich auch in die, keine Ahnung, wirtschaftliche Steinzeit zurückgebombt oder so.
Mhm. Naja, ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit im Gegensatz zu anderen Fragen, wie zum Beispiel dem Klimawandel oder Corona, wo man jetzt noch diskutieren konnte, impfen, ja, nein, so ein bisschen offener. Klimawandel, ja, ist es gefährlich für uns, kommt da irgendwas? So, wo man das alles so ein bisschen auf einer halb metaphysischen Ebene so diskutiert hat in den Medien. Im Gegensatz dazu ist hier bei diesem Thema die wichtigste Voraussetzung erfüllt, dass die Volksseele kocht, nämlich es kommt ganz konkret in den Geldbörsen jedes einzelnen Bürgers dieses Landes an. Und das ist der Umstand, der immer dafür sorgt, dass die meisten Leute sich darüber empören. Wenn die Leute merken, sie haben kein Geld mehr. Wenn am Ende des Monats, am Ende des Geldes noch ganz viel Monat übrig ist. Und die Breite der Medien, also die breite Medienfront, die sich gerade eröffnet, ich habe den ganz festen Eindruck, es ist so, ja. Wir haben ja auch einen, der um klare Worte nie verlegen ist, Oscar Lafontaine, heute hat er das veröffentlicht, fordert auf, die Pipeline Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen und bezieht sich dabei auf diesen Vorfall im Deutschen Bundestag. Da hat es ja die Fragestunde gegeben und in der der eine AfD-Abgeordnete gesagt hat, warum machen wir denn Nord Stream 2 nicht auf? Und Olaf Scholz, dieser Herr mit dem smarten Grinsen, hat eine relativ wenig smarte Antwort gegeben. Nämlich er hat gesagt, ich stelle fest, die AfD ist nicht nur die Partei des Extremismus oder so ähnlich, sondern auch die Partei Russlands. Dass natürlich aus der Linkspartei ganz ähnliche Forderungen kommen, ist ganz interessant. Und noch interessanter finde ich hier, dass der Herr Lafontaine den Deutschlandfunk zitiert, nämlich die Lösung kann nur sein, lösen wir uns vom amerikanischen Diktat, kaufen wir kein schmutziges Frackingöl und Gas, öffnen wir die Schleusen von Nord Stream 2. Die Sanktionen haben weder einen Krieg verhindert noch gestoppt. Ja, also und das im Deutschlandfunk. Also das ist eigentlich eine Mordslawine, die sich da Bahn bricht, finde ich. Gibt noch weitere Beispiele, zu denen kommen wir gleich.
Mhm. Ja, das stimmt natürlich, überhaupt keine Frage. Also Deutschlandfunk, also so ein Kommentar im Deutschlandfunk finde ich wirklich mehr als beeindruckend. Und das ist natürlich auch, ich wollte gerade nochmal auf die Corona-Geschichte kommen. Also die Parallele, weil du ja gerade eben gesagt hast, von wegen am Ende des Monats oder am Ende des Geldes ist noch ganz viel Monat übrig. Das haben natürlich unglaublich viele Leute in der Corona-Zeit eben auch gehabt. Und trotzdem hat es ja nicht diese Gegenbewegung gegeben, die dann letztlich auch wirklich eine andere Richtung hätte erzwingen können. Aber das lag eben natürlich auch daran, dass die Medien damals mehr oder weniger unisono, wir sprechen jetzt hier immer von den Mainstream-Medien, also Deutschlandfunk und Co., unisono mitgemacht haben bei der Corona-Politik. Und da stimme ich dir zu, also das scheint jetzt bei der Energiepolitik wohl wirklich ein bisschen anders zu sein, dass es da Ausreißer gibt im medialen Bereich, die dann eben auch klar formulieren, das ist Wahnsinn und wir steuern hier auf einen wirtschaftlichen Suizid zu und das ist keine gute Idee. Das lässt mich dann auch ein bisschen mehr Hoffnung aufkeimen lassen, weil ich sag mal so, ohne mediale Unterstützung wird das nicht funktionieren. Und Politik reagiert immer auf Medien, auf die Mainstream-Medien. Und wenn dann jetzt zum Deutschlandfunk womöglich noch andere, jetzt stellen wir uns mal vor, ausgerechnet, dass das neoliberale Kampfblatt Spiegel oder Süddeutsche oder Frankfurter Allgemeine Welt oder so würden in eine ähnliche Kerbe schreiben, dann wäre definitiv die allgemeine politische Stimmung auch in Berlin eine andere. Denn in Berlin ist es natürlich immer so, dass solange im Prinzip keine Gegenwehr kommt, weder von der Bevölkerung spürbar, von der Bevölkerung sind sie ja eh viel zu weit weg, das kriegen sie sowieso nicht mehr mit, aber weder von der Bevölkerung noch von den Medien, dann können sie natürlich in aller Ruhe weitermachen mit dem, was sie machen. Also das haben wir in Corona ja nun wirklich eindrucksvoll erlebt. Wenn jetzt aber diese Berichte, die du jetzt hier rausgesucht hast, wenn die sich mehren und dann womöglich sogar eine breitere gesellschaftliche Diskussion anstoßen und auch Widerstand erzeugen, dann geht da vielleicht was. Aber es muss dann eben auch bei Habeck und Scholz ankommen. Und ich meine, die Reaktion von Scholz auf die Frage des AfD-Abgeordneten ist natürlich typisch. Ne? Das ist ja keine Antwort. Das ist ja letztlich nur wieder eine Diffamierung. Also wenn irgendein AfDler irgendwas fragt, ich müsste mich jetzt von der AfD erstmal distanzieren, damit ich überhaupt über die AfD sprechen kann. Ich habe mit der AfD überhaupt nichts zu tun, aber ich sehe auf der anderen Seite auch nicht ein, mich davon zu distanzieren. Das habe ich überhaupt gar nicht nötig. Ich muss mich nicht von etwas distanzieren, dem ich sowieso nicht nahestehe. Das aber nur mal zwischengeschoben. Also wenn ein AfD-Abgeordneter eine vernünftige Frage stellt, warum machen wir verdammt nochmal Nord Stream 2 nicht auf? Und Scholz sagt irgendwie, ja, du bist ja sowieso nur ein Putin-Versteher oder Russentroll oder was auch immer, dann zeigt das natürlich schon so diese Grundignoranz, die ja bei Scholz sowieso sehr, sehr ausgeprägt ist und bei Baerbock und Habeck und Lindner und so weiter ja auch nicht viel weniger ausgeprägt ist. Und der kann man wirklich nur begegnen, wenn sie spürbaren Widerstand erfahren. Und ohne die Medien wird das nicht funktionieren.
Mhm. Gutes Stichwort Nord Stream 2. Mhm. Da hat ja der Herr Habeck wahrscheinlich ohne es zu wollen, ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, was jetzt das grundlegende Problem eigentlich ist, warum Nord Stream 2 nicht geöffnet wird, obwohl man ja dringend Gas benötigt. Und zwar hat er sich da in der Sendung von Herrn Lanz darauf eingelassen. Und diese Antwort, die schauen wir uns jetzt mal an.
Nur eine einzige Frage mit der Bitte um Ja oder Nein. Wenn Putin Ihnen einen schmutzigen Deal vorschlägt am 21., 22. Juli und sagt, ich schicke euch weiter Gas, aber ich schicke es euch nur über Nord Stream 2, was sagen Sie dann?
Nord Stream 2 ist nicht genehmigt und liegt unter den Sanktionen, auch den amerikanischen Sanktionen. Wenn das passiert, sind wir als politische Kraft gegenüber Putin gescheitert.
Ja, Tom, wenn das passiert, sind wir als Politiker gegenüber Putin gescheitert. Hatten die denn überhaupt eine Chance?
Ja, also... Naja, im Grunde genommen gegenüber Putin gescheitert, das muss man natürlich so sagen, weil das natürlich eine Option ist, die auf keinen Fall geht. Man darf ja auf keinen Fall an Putin scheitern. Fakt ist natürlich, sie wären an den USA gescheitert oder unter den USA gescheitert. Ich glaube, Habeck hat sogar vor kurzem gesagt, das fand ich ganz interessant, dass er, glaube ich, dienend führen, hat er, glaube ich, gesagt, in Bezug auf einerseits das Verhältnis zu den USA, da also dienend und führend dann eben bezogen auf Europa, weil Deutschland hier ja eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt und alle im Prinzip nach unserer Pfeife tanzen. Und das bringt es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt. Also dienend, führend, also wir lecken auf jeden Fall die Stiefel der Amerikaner bis zum geht nicht mehr. Gleichzeitig treten wir dann aber mit unseren Sohlen auf andere drauf und sehen zu, dass die also genau das befolgen, was wir ganz gerne hätten. Und das meine ich eben mit Beratungsresistenz, ne? Also wenn er wirklich Szenarien ausspricht und für denkbar hält, die in den Abgrund führen und dann nicht umkehrt, dann muss ihn ja irgendwas motivieren, so zu handeln.
Ja, die Motivation, die hat er ja genannt. Das sind US-Sanktionen. Also das ist ja das Spannende, dass er diese gesamte Ukraine-Geschichte mit einer einzigen, wirklich sehr strategischen Entscheidung Deutschlands zusammenhängt und die permanent unter Beschuss stand in den letzten Jahren und zwar immer häufiger und immer heftiger, insbesondere in den Wochen, bevor dann der Krieg losgegangen ist. Und das war Nord Stream 2. Eigentlich ging es die ganze Zeit um Nord Stream 2. Wenn man jetzt als deutsche Regierung tatsächlich sagen sollte, ja, wisst ihr, lieber Joe Biden und Konsorten, das ist ja alles schön mit euren Sanktionen, aber uns frieren hier die Leute alle weg. Wir machen da mal Nord Stream 2 auf, so wie wir es geplant haben. Da bin ich gespannt, was passiert. Also ich bin nicht sicher, ob dann diese Bundesregierung sich lange halten kann. Und auch innenpolitisch wäre das ja ein Offenbarungseid ohnegleichen. Also das könnte eigentlich nur mit einem Rücktritt mindestens eigentlich der Bundesregierung, der kompletten Bundesregierung einhergehen, glaube ich.
Ja, sehe ich auch so. Also es ist natürlich die Frage, was ist jetzt die bessere Alternative oder hat die Bundesregierung überhaupt eine Alternative? Also dass sie nach der Pfeife der USA tanzt, das ist überhaupt keine Frage. Also dem auch nur ansatzweise zu widersprechen, zeugt wirklich schon von einem Höchstmaß an Uninformiertheit oder auch Dummheit. Dass wir also nach der Pfeife der USA tanzen, ist ganz klar, aber das machen wir schon seit 50, 60, 70 Jahren. Wir haben es aber natürlich bisher nie so gemacht, dass das, was hier aufgebaut wurde, unter der Regie der USA, kann man ja schon durchaus sagen, als alliierten Staat, dass das natürlich nie so existenziell und essentiell gefährdet war wie jetzt. dass es zwischen Deutschland und Russland kein gutes Verhältnis geben soll. Das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja nun schon, keine Ahnung, von Brzezinski, glaube ich, in den 70ern irgendwie das erste Mal geäußert worden, dass also die USA alles dafür tun werden, dass es zwischen Deutschland und Russland keine engen Beziehungen gibt. Das ist das eine. Aber jetzt durch den Ukraine-Krieg ist es natürlich so, dass es jetzt nicht nur darum geht, ob Deutschland jetzt zu Russland gute Beziehungen hat oder nicht, sondern letztlich, ob das Wirtschaftssystem und dementsprechend letztlich der deutsche Wohlstand, ob der unter diesen Maßgaben, die aus Washington kommen und die hier umgesetzt werden, ob das deutsche System das überhaupt überleben kann. Und ich bin durchaus der Meinung, dass, ich wiederhole mich da, wenn hier nicht massiv umgesteuert wird und wenn nicht entweder Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 oder welche Pipeline auch immer, es gibt ja noch ein paar mehr, dann aktiviert werden, dann fahren wir hier gegen die Wand. Und dann ist es noch mal eine andere Geschichte, ob jetzt irgendwie Deutschland und Russland gute Kumpels sind oder ob Deutschland schlicht und ergreifend komplett den Bach abgeht, runtergeht. Und das ist eben zu befürchten.
Da passt jetzt vielleicht ganz gut der andere Satz, den Oscar Lafontaine zu seinem Bild Bidens Trottel gepostet hat. Deutsche Politiker wollen nicht begreifen, obwohl es US-Strategen immer wieder sagen, dass die US-Politik seit 100 Jahren das Ziel hat, das Zusammengehen von deutscher Technik und russischen Rohstoffen zu verhindern. Es ist logisch, das erklärte Ziel, die einzige Weltmacht zu bleiben, verlangt, dass man nicht nur die chinesische oder russische, sondern auch deutsche und europäische Wirtschaft schwächt, damit keine Konkurrenz zu stark wird. Damit das funktioniert, braucht man Politiker, die dumm genug sind, diese Strategie nicht zu durchschauen und zu unfreiwilligen Helfern dieser Politik zu werden. Ja, und wie er hier schreibt, ist es ja tatsächlich so, der große lachende Dritte ist tatsächlich die US-Wirtschaft, allen voran natürlich die US-Rüstungsindustrie, aber auch das große Ziel, dem Herr Trump schon immer hinterher gedackelt ist, als er noch im Amt war, nämlich, dass man den Deutschen und überhaupt dem Rest der Welt möglichst viel von den eigenen umweltfeindlichen Fracking-Gasen verkaufen können soll, damit und gleichzeitig dafür sorgen, dass das Gas eben nicht mehr von den Russen kommt, das billiger ist. Genau dieses Ziel, das haben sie jetzt ja erreicht, ne? Das soll jetzt so stattfinden, aber es reicht halt nicht, um hier irgendwelche Engpässe auszugleichen, die die deutsche Industrie hat.
Ja, das ist der Punkt. Und da frage ich mich wirklich sowohl, Lafontaine hat ja geschrieben, deutsche Politiker, die zu dumm sind, das zu durchschauen, da bin ich mir gar nicht sicher. Also ich meine, es gibt jetzt einige von der Riege, die jetzt ganz oben stehen, also denen würde ich definitiv personifizierte Dummheit unterstellen, aber ich würde das nicht so kollektiv sehen. Also bei einem Scholz oder bei einem Habeck glaube ich eigentlich nicht, dass die dumm genug sind, um darauf so billig und so plump reinzufallen. Von daher denke ich bei Leuten wie Habeck oder Scholz, denke ich, dass da vielleicht jemand irgendwie eine Hand drüber hält und sagt, wenn es soweit ist, dass es wirklich dramatisch wird, und das ist ja dann, wir haben ja eine Deadline sozusagen, 3-4 Monate, dann soll es dir an nichts mangeln, so ungefähr. Also wir versorgen dich dann schon. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, wie weit die USA bereit sind, das Desaster tatsächlich zuzulassen, weil Deutschland und Europa natürlich auch Absatzmärkte sind. Und wenn jetzt Deutschland gewissermaßen als innovatives, technologisches, wirtschaftliches Exportland, das billige Energie benötigt, komplett den Bach abgeht, dann können wir im besten Fall vielleicht auch einer der größten Exporteure von Weizen werden in Zukunft, weil wir gar nichts anderes mehr hier machen können, außer vielleicht Weizen, Kartoffeln und Tomaten anbauen oder so. Ob das allerdings dann im Sinne der USA ist, das ist halt die andere Frage. Also die spannende Frage ist tatsächlich, wie weit sind die USA bereit, Deutschland oder Teile von Europa, wir können uns jetzt mal auf Deutschland reduzieren, ich kenne jetzt die Situation in den anderen europäischen Ländern auch nicht so gut, wie weit sind die USA bereit, tatsächlich dieses Schiff gegen die Wand fahren zu lassen? Denn du hast ja recht, diese ganzen Fracking-Gas-Geschichten, LNG und weißt du, Henker, was es nicht alles gibt, irgendwie Katar sagt sowieso irgendwie vor 2023 oder 2025 kriegt ihr sowieso nichts von uns. Das funktioniert ja alles nicht, abgesehen von den Klimazielen. Ich meine, selbst wenn die Amerikaner jetzt anfangen, auf irgendwelchen Tankerschiffen zu uns ihr Fracking-Gas oder was auch immer rüber zu schiffen, dann ist im Prinzip jede einzelne Tour ist im Prinzip umweltschädlicher als alle Energie, die dann aus dieser Tour dann eben resultiert. Also es macht alles überhaupt keinen Sinn. Wie schätzt du denn das ein? Also ich meine, dass die USA hier der bestimmende Faktor sind, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wie weit sind die bereit zu gehen?
Also ich glaube, dass die Amerikaner grundsätzlich in dieser Situation aufs Ganze gehen, und zwar, weil sie nicht anders können. Das geht hier bei diesem Krieg, der ja eigentlich ein Stellvertreterkrieg ist zwischen den USA und Russland, geht es eigentlich nicht um die Rohstoffe vordergründig, sondern es geht um die Frage, ja, das hat eigentlich auch der Präsidentenberater, den CNN vor kurzem gezeigt hat, ganz gut zusammengefasst. Der CNN-Reporter hat gefragt, diesen Berater, ja, jetzt wird ja das Benzin so teuer und was kann man denn da tun als Regierung, um die Bevölkerung sozusagen ruhig zu stellen? Der Präsidentenberater antwortet, ja, der Präsident war in dieser Frage sehr klar und deutlich. Er hat gesagt, es geht um die Zukunft der liberalen Welt und da müssen wir sozusagen stramm stehen. Das hat er gesagt. Also da müssen wir, we have to stand firm. Und das bedeutet, ich will das mal versuchen, in 2-3 Sätzen zu erklären. Es ist ja nicht nur so, dass die gesamten Rohstoffe, die in der Ukraine lagern, schon seit vielen Jahren Gegenstand von Verträgen mit westlichen Firmen sind, die jetzt alle auf dem Spiel stehen, wenn Russland diesen Krieg gewinnt, sondern es geht ja insbesondere auch um die Rolle, die die USA weltweit spielen wollen. Der Herr Biden hat ja, als er angetreten ist, gesagt, wir sind wieder da, we are ready to lead again, ja, sind wieder bereit anzuführen, und die gesamte Welt lacht über die USA. Wenn dieser Konflikt zugunsten von Russland ausgeht, und es sieht ganz danach aus, dass er zugunsten von Russland ausgeht im Moment, so dass also nicht nur da geht's um Aktienwerte, da geht's um unglaubliche Summen von Geldern, die da investiert worden sind, von Interest Rates, von irgendwelchen Spekulationen, die sich damit beschäftigen, wie sich die Wirtschaft dort in dem Bereich in den kommenden Jahren entwickeln soll, und von Währungsspekulanten und so weiter. Es hängt ein großer Teil des gesamten Schicksals, des gesamten Werte Westens an dieser Frage, wie das da ausgeht. Und deswegen ist für die Amerikaner, für die USA, die Frage nicht in erster Linie, verdienen wir jetzt hier ein bisschen mehr an Waffen und an Rohstoffen, sondern es geht um ihre Stellung als Weltmacht Nummer 1. Aus der unipolaren Welt droht eine multipolare Welt zu werden. Das ist ja die ganze Zeit eigentlich schon. Aber wenn dieser Krieg für den Westen sozusagen verloren wird, dann steht für die nächsten 100 Jahre fest, dass es keine einzige Weltmacht USA mehr gibt. Und da dürften mehr Nachteile damit verbunden sein für die USA, als wir uns jetzt hier in Europa klar machen.
Jein.
Meinst du nicht?
Ja, doch schon. Aber ich stimme dir auf jeden Fall darin zu, dass es für die USA definitiv jetzt um die Vormachtstellung und um das weitere Ausfüllen der Rolle des Imperiums geht. Das ist überhaupt keine Frage. Allerdings glaube ich, dass es schon lange nicht mehr, vielleicht sogar von Anfang an nicht, aber mindestens schon seit einigen Wochen nicht mehr in irgendeiner Form mit Sieg oder Niederlage der Ukraine zusammenhängt. Also ich denke eher im Gegenteil, dass die Ukraine eigentlich nur dazu dient, Russland zu beschäftigen und das möglichst lange. Man sieht das ja auch letztlich an diesen ganzen Diskussionen über Waffenlieferungen und schwere Waffen und ja oder nein. Und dann liefert jemand was und jemand anderes liefert nichts. Und warum denn nicht? Und dann gibt's 100.000 Gründe. Abgesehen davon wissen wir A nicht, wie viele der tatsächlich schon gelieferten schwereren Waffen nicht von den Russen längst zerstört worden sind. Weil ich meine, die müssen ja irgendwie ins Land kommen. Ich glaube dann häufig auch über Schiene. Und das ist dann natürlich ein leichtes, die auszumachen und dann entweder vorher schon die Schienen zu zerstören oder die Waffen selbst. Also das wissen wir nicht. Und wir wissen zum anderen auch gar nicht, wo die Dinger eigentlich landen. Also es gibt keine vernünftige Kontrollinstanz, die jetzt wirklich überprüft, okay, wo landen die Waffen, die wir jetzt aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA liefern, wo landen die faktisch? Und ausgerechnet die ukrainische Rüstungsindustrie ist dafür bekannt, dass sie zu den korruptesten auf der ganzen Welt gehört. Im Übrigen gehört auch die Ukraine zu den korruptesten Ländern, sagen wir mal mindestens in ganz Europa oder dem europäischen Raum.
Gehörte bis zum Kriegsausbruch.
Gehörte bis, dann bis auf einmal die Enge. Genau, ja. Bis zum 24. Februar, dann war plötzlich Milch und Honig angesagt. Genau, das ist auch eine faszinierende Entwicklung. Aber gut, Melnik wird sich drum kümmern. Der wird ja dann im Außenministerium, glaube ich, dann in Zukunft sitzen und dann kann er das Ganze ja. Aber ist eine andere Geschichte. Also ich glaube tatsächlich, die Ukraine-Geschichte ist eigentlich nur, die wird jetzt so lange wie möglich irgendwie fortgesetzt, denn die Ukraine hat faktisch verloren. Machen wir uns nichts vor. Also die Ostukraine ist faktisch in russischer Hand. Odessa werden sie sich auch nicht nehmen lassen. Die Krim sowieso schon mal gar nicht. Und an dem Westen ist Russland sowieso nicht großartig interessiert. Das mag vielleicht so angekommen sein, als sie dann irgendwie im Februar, Anfang März vor Kiew standen und dann wieder abgedreht haben. Ich weiß nicht, ob es ein Irrtum war, eine Fehleinschätzung vom russischen Militär oder ob es letztlich einfach nur eine strategische Finte war. Aber das ist ja letztlich auch wurscht. Fakt ist für mein Empfinden, dass Russland an der Westukraine nicht interessiert ist, außer vielleicht an der Entnazifizierung. Aber machen wir uns nichts vor, solange der Westen da seine Hand drauf hat, wird es keine Entnazifizierung im Westen geben. Das weiß auch Putin, das wissen auch die Russen. Den Krieg haben sie trotzdem gewonnen. Es ist nur noch die Frage, ob sie den Osten, Odessa und die Krim dann eben auch halten können. Das ist natürlich viel spannender. Und für den Westen reicht es im Prinzip, den Konflikt zwischen West- und Ostukraine so lange am Köcheln zu halten, wie es nur geht, dann ist der Russe beschäftigt und dementsprechend ist er natürlich irgendwo auch geschwächt durch Sanktionen. Durch die Menschen, die ich in Russland kenne, weiß ich, dass die Sanktionen keine große Rolle spielen in Russland. Also es macht wirklich nicht viel aus. Es gibt bestimmte Veränderungen, zum Beispiel die, dass man in den letzten Wochen und Monaten vermehrt chinesische statt deutsche oder französische, italienische Autos auf den Straßen sieht, dass auch die Gasversorgung mit China ganz massiv gefördert und ausgebaut wird, dass ein eigenes Finanzsystem entwickelt wird. Da sind die schon ganz, ganz weit. Und die Sanktionen haben zu einer gewissen höheren Inflation geführt, aber natürlich auch nicht im Energiebereich, weil Energie nun mal in Russland kein Problem darstellt und dementsprechend auch billig ist. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ach so, genau, Imperium. Also ich glaube auch, da bin ich wieder ganz nah bei dir, ich glaube, dass der amerikanische Riese wankt und eigentlich schon seit einiger Zeit kurz davor ist, endgültig umzufallen und in den Staub zu krachen. Und der Ukraine-Krieg hat letztlich eigentlich ja nur unter einem Brennglas alles deutlich gemacht, was vorher auch schon eine Rolle gespielt hat. Also keine guten Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Hat Lafontaine geschrieben, gibt es schon seit 100 Jahren diesen Anspruch. Und das wird ja auch die letzten Jahrzehnte immer wieder so gemacht. Aber durch den Krieg gewinnt alles, was jetzt gemacht wird, jede Sanktion, jede Maßnahme, wir führen ja einen Wirtschaftskrieg, also wir sind ja Kriegspartei sowieso in doppelter Hinsicht, ein ganz anderes Niveau erreicht, ein existenzielleres Niveau erreicht. Und wenn dann jetzt noch vom Innenministerium aus auch noch die Idee kommt, dass man jetzt auch noch irgendwie gegen China vorgehen müsse, was ja der zweite große Player gegen den Westen ist, dann frage ich mich wirklich so, da kann eigentlich nur Größenwahn eine gewisse Rolle spielen. Anders kann ich es mir nicht erklären, denn das ist natürlich die BRICS-Staaten Also die BRICS-Staaten werden in Zukunft das Heft in der Hand haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, Iran und Argentinien, glaube ich, oder Brasilien, weiß ich jetzt nicht, Iran auf jeden Fall, haben ja auch schon gesagt, also sie würden da auch ganz gerne mitmachen. Und die ganzen Sanktionsmaßnahmen, die der angeblich geschlossene Westen ja verhängt hat, die greifen ja auch gar nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, 70% der Länder auf der Welt da gar nicht mitmachen, sich entweder neutral verhalten oder sogar sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle irgendwie. Also wir sehen das nicht so, wie ihr das seht. All das spricht dafür, dass natürlich nicht nur durch die deutsche Politik jetzt der Wirtschaftsstandort Deutschland massiv gefährdet ist und wir wirklich auf ein unterirdisches Niveau zurückfallen werden, wenn es da kein Umdenken gibt, sondern letztlich eben auch die Amerikaner, die ja innenpolitisch auch extreme Probleme haben, auch die sind jetzt am Überlegen, wie sie jetzt irgendwie aus ihrem eigenen Dilemma rauskommen. Und das funktioniert auch nicht so wahnsinnig gut. Also insofern sind wir uns teilweise einig. Insgesamt, glaube ich, sind wir uns einig. Aber was die Rolle des Ukraine-Kriegs angeht, wie gesagt, die kann man im Prinzip vernachlässigen. Meiner Meinung nach.
Naja, also grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass die Europäer bereit sind, auf alle Fälle in die Vollen zu gehen. Und unter den Europäern, insbesondere die Osteuropäer, von denen einige glauben, dass sie aus Sowjetzeiten noch eine Rechnung offen haben mit den Russen.
Ja.
Und was die Amerikaner betrifft, gibt es da seit den 50er Jahren eine geheime Übereinkunft, die da sagt, dass sollte es zum Weltkrieg kommen, dass dann die beiden sich nicht gegenseitig angreifen, sondern dass da, wo der entschieden wird, in Europa sein wird, höchstwahrscheinlich in Deutschland. Und deswegen, ich meine, die Politik hat eigentlich in den USA kein Interesse an einem dritten Weltkrieg, aber sie haben, also an einem Atomkrieg, aber sie haben ein Interesse daran, Russland so weit, wie es irgendwie geht, zu schwächen. Und zwar nachhaltig zu schwächen. So sehr, dass die nie mehr in der Lage sind, aufzumucken und den Führungsanspruch der westlichen Welt in Frage zu stellen. Ich habe auch den Eindruck, dass das bei uns immer mehr Leute kapieren. Also dass bei uns in Deutschland immer mehr Leute das auch so sehen. Ich sehe auch übrigens im Deutschlandfunk, müde von der Kriegsberichterstattung, interessant ist, die Medien sind seit etwa 2-3 Wochen dabei, festzustellen, dass immer weniger Leute tatsächlich Kriegsnachrichten hören und lesen wollen. Das regt sie zu sehr auf oder das finden sie überzogen. Ja, das Interesse an den Nachrichten über den Krieg sinkt sozusagen. Und je geringer das Interesse, desto geringer natürlich auch die Bereitschaft der Menschen, große Opfer zu bringen, große Gelder zu mobilisieren, selbst einsparen zu müssen im eigenen Haushalt und insbesondere deswegen auch, weil ja der Meinungsraum, der erlaubt ist in unserem Land, nicht offiziell erlaubt, sondern der als akzeptabel gilt, immer schmaler wird. Und wer sich in diesen Meinungskorridor bewegt und nach links oder rechts ausschwenkt, zurzeit ist ja ein Ausschwenken bereits, wenn man sagt, nein, wir dürfen keine schweren Waffen liefern, dann gilt man bereits als Putin-Versteher, weil das unbequem ist, da anzuecken. Allein deswegen auch meiden viele Leute dieses Thema mit dem Krieg. Und ich möchte dazu auch einen Ausschnitt aus einem Video von Michael Lüders zeigen. Den sehen wir hier. Und er hat dazu ein etwas Interessantes gesagt. Da hören wir jetzt mal rein. Mhm.
Viele Deutsche sind in diesen Tagen ratlos. Sie spüren, dass unsere Zukunft ungewiss und der eigene Wohlstand gefährdet ist wie nie. Gleichzeitig schwindet das Vertrauen in die Medien. Die werden nicht müde, russische Propaganda anzuprangern, halten ihre eigenen Meinungsfilter aber offenbar für einen Ausdruck höherer Moral oder sind sich noch nicht einmal bewusst, dass es solche Meinungsfilter selbstverständlich gibt. Wie schon in der Corona-Krise bleiben Ansichten, die vom offiziellen Narrativ abweichen, weitgehend ungehört. Was also tun? Wie und wo sich informieren? Welchen Quellen vertrauen? Wohin sich wenden im Angesicht einer Parteienlandschaft, deren maßgebliche Akteure die Selbstzerstörung unseres Landes hinzunehmen scheinen? Leider gibt es keine einfachen Antworten auf dergleichen Fragen. Fest steht, Deutschland steht wirtschaftlich vor einer Zeitenwendung, um nicht zu sagen, an einem Abgrund. Eine Return-Taste gibt es nicht. Wir riskieren den freien Fall. Als Folge einer Pseudomoral und des politischen Unvermögens, eigene Interessen zu erkennen, strategisch wie auch langfristig zu denken und vor allem sich selber und die eigenen Selbstgewissheiten auch einmal in Frage zu stellen und nach Lösungen zu suchen im Geist jenes Projektes Weltethos, das ich versucht habe, hier in diesem Rahmen in Erinnerung zu rufen.
Also ich muss sagen, ich bin immer wieder erfrischt davon, wenn ich dann wirklich Leute sehe und höre, die eine ganzheitliche Ansicht zu den Konflikt und den gesamten Umständen haben und auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wie groß der Meinungskorridor in unserem Land ist, und also jedenfalls der uns vorgelebt und vorgebetet wird, das sehen wir ja in den Verlautbarungsmedien des Staates. Und zwar meine ich damit jetzt an dieser Stelle den Kanal der Bundeswehr. Das ist die Moderatorin, die den General mit dem irren Blick interviewt, und er begründet sozusagen unser gesamtes Engagement, was wir da in der Ukraine tun, warum das alles richtig ist, und wir hören mal darauf, wie er es begründet. Bitte schön.
Herr General, Sie sind derjenige, der jeden Tag die Ministerin über die aktuelle Lage in der Ukraine brieft. Die Bundesregierung hat gerade eine Liste mit militärischen Unterstützungsgütern veröffentlicht. Viele unserer Zuschauer stellen sich jetzt die Frage, ob wir den Krieg nicht künstlich verlängern mit jeder Waffe, die wir in das Gebiet schicken.
Also da ist meine erste Perspektive auf diese Frage eine ethische Perspektive. Jeder, ob Soldat oder Politikerin, ob Ärztin oder Ingenieur, kann sich durch Handeln schuldig machen, aber auch eben durch Nichthandeln. Putin führt gegen die Ukraine einen völkerrechtswidrigen, einen völlig unprovozierten Angriffskrieg. Wir haben darüber gesprochen, es wird unterschiedslos gegen Soldaten, gegen Zivilisten, gegen Junge, gegen Alte, gegen Frauen und Kinder und Familien gewirkt. Es wird zivile Infrastruktur zerstört. Das verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht. Und die Ukraine verdient das, dass wir an ihrer Seite stehen. Wir stehen in der Pflicht, die Ukraine zu unterstützen mit all dem, was wir können, humanitär, finanziell, auch mit militärischen Unterstützungsleistungen. Sie verdient das, dass wir sie unterstützen bei ihrem Kampf um ihre territoriale Integrität, um ihre Souveränität. Und zwar so lange, wie dieser Krieg andauert, weil nur die Ukrainer bestimmen über ihre weitere Zukunft mit allem, was wir haben, mit allem, was wir können. Oder um es auch mit den G7-Staats- und Regierungschefs zu sagen, wir werden nicht ruhen, bis Russland diese Aggression gegen die Ukraine beendet.
So, also der Herr mit dem irren Blick verkündet, wir werden alles, was wir haben, alles, was wir können, werden wir einsetzen. Und wir werden nicht eher ruhen, bis Russland diesen Krieg verloren hat, mit totaler Hingabe an den Endsieg. Vertraust du solchen Leuten?
Ja, total, absolut. Also Wahnsinn. Also ich meine, erstmal ist er optimal aufgezogen worden, das kann man nicht anders sagen. Also er hat seinen ganzen Text irgendwie sprechen können, ohne dass er zwischendurch aufgegeben hat. Das finde ich schon mal klasse. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie durch Solarpanels irgendwie aufgeladen oder so. Und dann hat er natürlich, es ist natürlich, allerdings, warte mal, wann kommt denn der ethische Teil? Den habe ich jetzt noch nicht ganz Der ethische Teil.
Er hat also doch der ethische Teil war, dass er vorangestellt hat, dass zu der Frage, ob verlängern wir denn dann nicht den Krieg, jetzt eine Begründung kommt, die er ethisch nennt. Nämlich, Putin ist so böse und deswegen müssen wir das jetzt hier machen bis zum bitteren Ende und alles durchziehen.
Argumentationskette, die ich in der Form noch nie gehört habe. Also es ist wirklich meine ganz neue Perspektive. Ich bin also wirklich beeindruckend. Also nein, ernsthaft. Also wenn das jetzt Urban Priol gespielt hätte oder so, dann wäre es als super Satire durchgegangen. Aber die beiden haben es ja ernst gemeint und der Mann mit dem irren Blick trifft es eigentlich schon ganz gut. Also ja. Dazu kann man im Prinzip nichts mehr sagen. Also
unglaublich, ja. Vor allem, ich möchte daran erinnern, wer mit Ethik anfängt zu argumentieren, wer sich auf moralische und ethische Werte bezieht, der sollte auch eine gewisse Glaubwürdigkeit besitzen, was die Umsetzung von ethischen und moralischen Werten betrifft. Und wir haben ja an verschiedenen Kriegen, die NATO bereits in der Vergangenheit geführt hat und die westlichen Staaten eingerührt, finanziert, organisiert haben, gesehen, dass es da mit Ethik und Moral nicht weit her ist. Was ist denn zum Beispiel mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Bundesrepublik Jugoslawien? Was ist mit dem Krieg gegen den Irak? Was ist mit dem Krieg gegen Libyen? Und so weiter und so weiter. Warum erinnern wir uns immer nur dann an Ethik, wenn es gegen Russland geht?
Ja, komm mal, jetzt, das ist Whataboutism. Das ist Whataboutism.
Stimmt.
Abgesehen davon, was Ethik ist, ist sowieso klar. Das haben wir ja damals bei Madeleine Albright gehört, als sie angesprochen wurde auf die 500.000 Kinder, die wegen der Sanktion gegenüber dem Irak gestorben sind. Und da hat sie ja ethisch korrekt geantwortet, das war den Preis wert. Ne? Also von daher, und ich meine Jugoslawien, du sagst das einfach Angriffskrieg Jugoslawien, ich meine, da waren KZs, das weißt du, da weißt du denn das nicht mehr? Das also, ne, jetzt
pass
mal ein bisschen auf und fang mal nicht an, hier die Geschichte zu
zufällig ein amerikanischer Journalist die Kamera passend hingehalten hat und fertig waren die KZs in den Nachrichten, ja. Ja, daran erinnere ich mich, ja.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz nochmal zurück zu dem, was du eben, wir sprechen gerne gleich natürlich nochmal über den Meinungskorridor, aber als du sagtest, dass es darum ginge, von Seiten der USA aus also Russland maximal so zu schwächen, dass Russland im Prinzip nie wieder eine Gelegenheit hat, wirklich zu einer ernsthaften Konkurrenz zu werden. Ich glaube, den Anspruch gibt es, klar, auf jeden Fall. Aber das funktioniert ja nicht. Und das funktioniert ja gerade jetzt mit den Sanktionen im Zuge des Ukraine-Kriegs funktioniert es ja nicht. Und dementsprechend ist der Drops noch lange nicht gelutscht.
Ja, also, ich blende da mal einen entsprechenden Artikel der Welt ein. Ja, diese Art von Artikel gibt's also zuhauf. Die also
aber bei Welt Plus, so, ne? Also nicht für das gemeine Volk, sondern da muss man dann schon bezahlen.
Ja, genau, aber gibt es auch im kostenlosen Bereich, ne? Kann man also Artikel dieser Art lesen.
Ja.
Ist durchaus schon interessant, dass viele Leute sich die Augen reiben. Vorher haben sich die Hände gerieben. Frau Baerbock hat verkündet, das wird Russland ruinieren, unsere Sanktionen.
Ja, ja, 1a diplomatische Aussage natürlich auch. Ja, genau. Ja,
ja, irgendwie hat es nicht geklappt. Die Leute stellen sich darauf ein. Es ist, gibt jetzt eben keinen McDonald's mehr in Russland, sondern der ist jetzt einfach umbenannt worden. Der heißt jetzt Lecker und Punkt.
Wobei ich dazu sagen muss, ich war ja Anfang Mai, war ich ja drüben, ich war in Moskau und in Woronesch und da hatte ich auch die Gelegenheit mit doch einigen Studenten zu sprechen. Und bei der Jugend in Russland ist es tatsächlich so, die sind schon sehr westlich orientiert aufgewachsen, so die heute 15 bis sagen wir mal 20, 25-Jährigen oder so. Und für die ist es tatsächlich schon nicht so ganz einfach, dann auf bestimmte westliche Produkte, ob es jetzt irgendwie Starbucks oder McDonald's oder was auch immer ist, zu verzichten. Da haben die schon ganz schön dran zu knausern und zu knacksen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich in den Gesprächen mit den Studenten eben auch ganz klar mitbekommen habe, dass die jetzt eben auch in ihren jungen Jahren schon sagen, okay, also dem Westen kann man nicht vertrauen und wir fühlen uns damit auch nicht mehr so wohl. Und auch wenn uns das liebgewonnene vom Westen hier reingetragene fehlt und viele Produkte uns fehlen, wissen wir im Prinzip schon, wir müssen da jetzt umdenken und müssen da einen eigenen Weg gehen und müssen eben auch eigene Dinge selbst entwickeln. Und das geht bei den Jugendlichen langsam, aber stetig voran. Bei den Älteren ist es sehr viel einfacher, weil die häufig sowieso schon nicht so die westliche Orientierung hatten. Aber ja, also es zieht sich durch die gesamte Bevölkerung eigentlich so die Erkenntnis, okay, also mit dem Westen ist nicht zu spaßen und glauben kann man dem sowieso nichts.
Ja, ja, da kann ich nur zustimmen. Es scheint tatsächlich unter den Russen eine Disziplin zu herrschen, von der man im Westen nur träumen kann. Über 80% der Russen befürworten ja den Krieg, der da stattfindet. Und Kriegsreporter, die da unterwegs sind, berichten, dass die Russen die Gefahr, die für sie ausgeht, von dem Tun und Treiben der Ukraine, jedenfalls der vergangenen Jahre, mindestens genauso hoch gewesen sei wie durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Und mittlerweile sagt man sogar, berichtet Alina Lipp aus Donetsk, die Gefahr sei größer. Nun ja, den Krieg zu unterstützen scheint in Russland überwiegend zu funktionieren. Wenn dagegen Herr Habeck in Deutschland die Devise ausgibt, es müsse dringend Strom gespart werden, dann ist es mit der Disziplin wohl in seinen eigenen Parteikreisen nicht sonderlich weit her. Hier sehen wir die grüne Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer. Ja, das ist unser kleiner Lacher zum Ende der Sendung. Die hat sich eine neue Popcornmaschine gegönnt diese steht in ihrem Bundestagsabgeordnetenbüro und sie schreibt dazu, es lohnt sich wirklich mal vorbeizukommen, schon allein, weil es in unserem Büro jetzt eine Popcornmaschine gibt. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt ratet mal, wer den Strom bezahlt für diese Popcornmaschine? Ja, ihr bezahlt den Strom für diese Popcornmaschine.
Im Übrigen würde es mich interessieren, wie einfach es ist, im Bundestag mal einfach vorbeizukommen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, aber gut, ist ein anderes Thema.
Naja, ein Abgeordnetenbüro ist, kann man relativ leicht besuchen, gibt's ja auch im Wahlkreis, ne?
Ja.
Ja. Lieber Tom, vielen Dank. Wir sind jetzt schon wieder, ja, über eine Stunde, ja, fast. Vielen Dank für unsere erste gemeinsame Sendung. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht, mit dir diese Sendung zu machen. Ich hoffe, wir machen eine Wiederholung.
Ja, gern, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt auch viel, viel mehr zu besprechen. Also von daher, die Zeit ist verflogen.
Ich denke auch, solange wir aktuell sind, können wir alles, ich glaube, wir finden unendlich viele Themen und Gelegenheiten, um uns weiter zu besprechen. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Das war ja die 5. Junos-Sendung. Schreibt mir bitte eure Kommentare, Fragen und Hinweise entweder als Kommentare unter dieses Video oder schickt mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse blenden wir an dieser Stelle ein an info@junos.tv. Ich gebe mir Mühe, jede einzelne Nachricht zu beantworten. Für eure bisherigen reichhaltigen Antworten danke ich jedenfalls. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.